hat ja auch schöne Ecken.
Willkommen zurück zu Schöne Ecken. Willkommen zurück nach Kopenhagen zu unserer großen Dänemark-Kopenhagen-Tour. Wir sind weiter unterwegs. Unterwegs sind Sven.
Genau, hallo, Sven ist auch hier. Ja. Hallo Cornelis. Und wir sind dieses Mal nicht nur zu zweit, sondern wir sind zu dritt. Wir haben nämlich hier wirklich mal tatkräftige und fachliche Unterstützung von jemandem, der sich hier besser auskennt als wir. Hallo Bo, schön, dass du da bist.
Also, hallo ihr beiden. Also,
ja. Du bist Bo Christiansen. Und vielleicht kannst du kurz noch dazu sagen, du bist ja hier als Architekt unterwegs, machst Führung.
Ja, ich bin Architekt ausgebildet hier in Kopenhagen von der Kunstakademie, den Architekturschule damals und auch eine Postgraduate Master aus Amerika, Gott sei Dank, von Seattle. Ja. Blaue Start, ne? Okay. Da oben in Washington. Und heutzutage mache ich Führungen für professionelle Leute, Beschlussträgern. Allerdings viele deutschsprachige Beschlussträgern, Politikern, Investoren und so weiter, das kommt nach Kopenhagen. Und wir helfen denen mit einer dänischen Perspektive.
Ja, sehr gut.
Das ist genau die, die wir suchen. Insofern freut uns das.
Ja, wir sind in Nordhafen, neues Viertel. Wir waren beide noch nicht hier, also Sven und ich noch gar nicht hier. Und du wirst uns einiges erzählen, was hier entstanden ist und was hier das Besondere ist, nehme ich an.
Ja, also der Nordhafen ist eigentlich sehr ambitiös von politischer Seite, könnte man sagen. Schon unserer ehemaligen Überbürgermeisterin Rit Bjergaard, auch Sozialdemokraten natürlich, seit 100 Jahren sozialdemokratische Bürgermeisterin hier, sehr kontinuiert. Sie hatten die Initiative zu einem neuen Stadtteil hier für den Kopenhagenern, das zukunftsorientiert war und natürlich mit Fokus Nachhaltigkeit.
Ja, sehr gut. Und ich denke so ein bisschen, man kennt ja vielleicht hier Hamburg Hafen City und so andere Viertel, aber ich finde immer, dass in Dänemark irgendwie noch mal ein bisschen anders, ein bisschen mehr gemacht wird. Und irgendwie noch ein bisschen menschlicher und vielleicht auch, wir haben darüber gesprochen, urbane Intelligenz war ein Begriff, den wir uns vielleicht ausgedacht haben.
Ja.
Ist das so?
Ja, ich würde sagen, was die Besonderes in Kopenhagen sind, dass eine People-Centric. Da hat eine menschfokussierte Stadtentwicklungsfokus. Und dann hatten wir auch noch von dieser klassischen car-centric Stadtplanung uns transformiert zu diese neue menschfokussierte Stadtentwicklung. Das ist der Spektakuläre hier.
Schön, dass du das so sagst, weil ich bin das erste Mal in Kopenhagen und mir ist das, ohne dass mir es jemand erklärt hat, aufgefallen, dass das hier sehr menschlich ist. Es war der erste Begriff, den ich dafür in Ermangelung eines besseren Begriffes gewählt habe, weil mir aufgefallen ist, dass diese Stadt einfach sehr offen, warmherzig und sich, also trotzdem modern. Ne? Also es gibt ja Menschen, die sagen, moderne Architektur ist kalt, ist geometrisch, ist abweisend, flach, Rasterarchitektur, sowas in die Richtung. Doch irgendwie schafft ihr es hier in Kopenhagen, diese moderne Architektur auf eine Weise zu machen, dass sie auf mich zumindest, ich kann da nur subjektiv sprechen, sehr warm und menschlich und freundlich wirkt. Und das passiert selten bei mir, weil ich bin gar nicht so der große Stadttourist. Ich bin oft auch so in der Natur unterwegs und Städte schüchtern mich manchmal auch so ein bisschen ein, weil sie laut sind, weil viele Menschen da sind, weil viel Verkehr da ist. Und mir ist hier echt aufgefallen, sehr wenig Verkehr, alle sehr rücksichtsvoll, viele Menschen, die auch gerne draußen sind. Wir stehen hier direkt neben einem öffentlichen Strand und sowas. Aber alle sind mehr...
Schwimmbad her als Strand, aber direkt...
Ja gut, Schwimmbad.
Hafen wird gebadet, ja.
Falscher Name, ja. Ich mache jetzt sehr viele Themen gleichzeitig, aber ich hoffe, du kannst mir noch folgen. Es sind viele Menschen auf den Straßen, doch sie sind alle... Sie strahlen so eine Lebensfreude aus. Sie strahlen so eine Präsenz aus, die wir in Deutschland oft so als... Kann ich gar nicht umschreiben. Hier ist einfach eine größere Freundlichkeit, die mir so entgegenstrahlt.
Also wenn wir ein bisschen weiter hier vorne geht, dann können wir das in die Realität sehen. Man muss natürlich verstehen, dass Dänemark ein kleines Land sind mit 6 Millionen Leute, mit weniger Ressourcen. Die Bevölkerung und die Dänen selber oder die Leute, das hier lebt, ist unsere größte Ressource. Dafür wird es in die Bevölkerung investiert. Und die Stadtentwicklung fokussiert auch noch als ihren Lebensqualität. Und hier zum Beispiel in Nordhafen, wo wir jetzt sind, sind wir auf einer der öffentlichen Plätze, das direkt liegt vor einer, die viele Hafenbads öffentliches unterstützt. Das ist natürlich frei für jeder. Man hat der Saunageräte für den Verein hier links und am rechten Seite ist für den Morgen-Yoga oder Abendessen die zusammen. Das ist eine blaue Kulturhaus, heißt das so bei uns. Dieses sogenannte Strand, hast du schon gesagt? Ja, kann man schon sagen.
Stadtstrand.
Von der Kobe Architekten entworfen. So, ja. Das ist eine neue Elemente angebaut auf die alte Kaimauer hier Seite und liegt natürlich hier perfekt Richtung Süd. Heute oder jetzt ist ruhig. Ich war schon hier eine Stunde vorher, da war ein bisschen Chaos hier, die Sonne. Jetzt ist wieder Ruhe. Aber das ist der Place to be.
Ja, cool.
Ja, also sowas kann ich mir in Düsseldorf fast gar nicht vorstellen oder in Köln oder in anderen großen deutschen Städten. Weil hier müsste sofort eine, ist hier eine Badeaufsichtsperson, die auf die Menschen, dass hier niemand ertrinkt, dass hier niemand sich wehtut, dass hier gibt es hier so.
Ja. Also ich habe schon gesehen, das waren zwei Wacht- oder Meistern, zwei Herren hier mit gelben Weste.
Okay.
Die sind jetzt weg, weil jetzt ist wieder Ruhe, weil früher waren wahrscheinlich 500, 600, 700 Leute hier und hatten sich genossen hier in die Sonne. Man sieht auch noch ein paar Flaschen ist da. Ja. Und abends kommt ab und zu, oder war es schon auch ein Problem eigentlich durch die Covid-Zeiten, da kamen dann Soundboxes auch noch.
Ja.
Und da hatten wir eine die neue Konflikte hier auch noch bei der Hafenufer in Kopenhagen gesehen, dass die Privilegierten ziehen ein und die hatten schon, also man muss sich vorstellen, 90 Quadrat fängt hier an beim 1 Million Euro. Ja. 1 Million Euro, ne? Ja, und dann geht es schnell weiter. Und dann sitzen die Privilegierten da oben und wollen natürlich abends seine Ruhe. Und dann wollen die nicht, dass die nette Leute hier abends, Pizza ist okay, aber dann kamen die auch noch da mit ihren Soundbox. So, leider hatten wir hier ein paar Sachen, das nicht mehr erlaubt sind. Das sieht wir schon bei die gelbe Plakate hier. Soundbox, No-Go, Grill und offene Feuer, No-Go. Mhm. Und dann auch noch nicht zu viel Lärm. Und das ist natürlich irgendwas, das wir jetzt zusammen müssen lernen, um mit die zwei Seiten hier zu leben. Es ist relativ neue Situation.
Klappt das denn? Also hast du da ein gutes Gefühl als jemand, der hier öfter ist, dass das von den Menschen angenommen wird? Oder gibt es dann diese Gruppen, die sich hier dann bewusst dagegen stellen und hier extra Krach machen, bis sie rausgeschmissen werden und sowas? Also ist das in Dänemark mehr so ein Miteinander, dass man sich gegenseitig dann auch versteht und einsieht, okay, hier wohnen Menschen, ich bin ein bisschen leiser?
Dänemark praktiziert keine so Streitskultur, dass man findet immer einen Weg. Und diese Kompromisse hier ist diese neue Richtlinien, die gelbe hier mit die drei diese Sachen, dass man so ein bisschen fokussiert muss sein. Aber sonst läuft der Leben weiter. Man muss natürlich die Herrschaften oben fragen, um was die schon denke. Das könnte sein, dass die vielleicht doch ein bisschen mehr Ruhe hier wünschte. Aber sonst, also die Sommerzeiten, das ist in Dänemark auch eine Zeit zum Feiern, wo der Stadt extrovert sind. Und das muss man natürlich auch akzeptieren, irgendwas Stadt lernen.
Du bist da vom dänischen Geist her guter Dinge, dass das auch hinhaut und man sich hier arrangiert.
Genau. Man sind lösungsorientiert und man sind nicht so schwarz-weiß in seine Zugang zum Leben.
Ja. Noch eine deutsche Anekdote, weil du sagtest eben, die Badeaufsichten sind schon weg. Bei uns wäre es so, wenn die Badeaufsicht weg wäre, würden hier alle rausgefegt werden. Die müssten alle gehen, weil es passt ja niemand mehr auf. jede Glasflasche würde einsortiert werden und mit Strafe versehen werden, weil auf Glasflasche sofort geht jemand, ja. kann sofort jemand sich verletzen. Das nochmal als deutsche genau. Anekdote, mit welchem Mindset wir hier ankommen.
Hier hat man sowieso nicht mehr Glas, das hat man mehr Metalle und, ja. und das ist alles mit Pfand. Und da hat die auch heute Nachmittag gesehen, das kommen jüngere Leute und sammeln denn alle zusammen, weil da können die vielleicht 100 Euro so verdienen, so einen Nachmittag. Ja, ja. Und da hast du plötzlich auch voll, voll sauber gemacht.
Super.
So, das passt. Ja. Was wir alles hier seht, ist kein Zufall. Dänemark und Kopenhagen sind eine Designstadt.
Ja.
So dass es bis zum Detail alles durchgedacht und designt. Bis zum Fahrradständer sieht man auch noch. Das passt rein in eine quasi vielleicht Industrieromantik. Also mit Cortenstahl hier, ja. um die historische Lage von dieser Industrie Hafen hier zum respektieren. Ja. Wenn die Kommune hier angefangen hatten, um das zum Öffnen nach der Industriezeit, das lag brack als Industrieruinlandschaft. Und unsere Politiker hatten die Initiative zum Workshops hier, und wo die den Kopenhagenern und auch Fachleute eingeladen hat, um den Ideen zu kriegen, um eine Bottom-up Einsatz Idee Brainstorm zum Politikern ausarbeiten. Und das ist der Wichtige, muss man auch denken, wenn wir heute das alles sieht und das strahlt, dass das ist ein Beispiel von Bottom-up und Top-down, von politischer Seite, das unterstützt, was die Bevölkerung eigentlich wünscht. Mhm. Und das ist natürlich auch noch der Sensationelle, wenn diese zwei irgendwas in Mitte dann trifft, weil niemand könnte das alleine machen. Und ich denke, wenn diese zwei Seiten dann auch ausbalanciert sind, da kriege man auch noch erfolgreiches Quartiere.
Ja. Ja.
Natürlich geht den Erfolg nie in der Himmel. Und eine der großen Kritiken hier für so einen nachhaltigen Stadtteil für die Zukunft ist, der ist hauptsächlich bis jetzt für den Privilegierte. Also 1 Million Euro, 90 Quadrat und mehr.
Ja.
Also da kann man sich schon vorstellen, da brauchst du zwei hohe Einkommen, um das zu finanzieren. Mhm. Mittlerweile der Stadtentwicklungsgesellschaft von der Kommune, der Bü und Haun, heißt Stadt und Hafen. Das ist eine Stadtentwicklungsgesellschaft, eine kommunale, die sichern, dass 25% von die gesamte Stadtteil hier, wenn das fertig sind, sollten hier 40.000 Leute wohnen und 40.000 Leute arbeiten. So, ich sage das nur, weil das ist ein riesiges Quartier. Was wir hier sehen, ist nur die erste so kleine Abschnitte, so mit 6.000, 7.000 Leute. Mhm. Aber was der Stadtentwicklungsgesellschaft sagen, dass wenn man hier alles fertig damit sind, in diese riesige neue Stadtteil Nordhafen, dann muss 25% von den Wohnungen allgemeine Wohnungen sein.
Ja, also soziale Wohnungen, günstige Wohnungen.
Wir sagten bei uns nicht soziale Wohnungen, das heißt allgemeine. Wir sehen auch oft, dass Politiker wollen gerne allgemein wohnen. Allgemein bei uns heißt das, dass wir nicht stigmatisiert. Wenn ein Projekt dann allgemein sind, dann musst du erstmal auf die Warteliste sein. Natürlich können du nicht als Millionär auf dieser Warteliste sein, weil das ist natürlich nicht der Idee, aber normale Einkommen. Und dann, wenn du einziehst, dann bezahlst du die normale Miete. Und das ist nicht notwendigerweise billig. Das ist vielleicht 2.000 Euro wieder.
Ja.
Das ist schon plus Heizungen. Aber wenn der Pärchen mit Kindern dann getrennt wird, schlimmste Falle, und Vater alleine mit 2, 3 Kindern, dann kriegt er die Hälfte von Kommune.
Aha, okay.
Und das ist natürlich der Idee, dass dann weiß man nicht, wem da oben, wem bezahle voll und wem kriegt die Hälfte. Also da hast du nicht diese Stigmatisierung, wo man sagt, da wohnen die oder die. Nee, nee, weil 3/4 verdienen, die bezahlen die normale 2.000 Euro. So,
wow.
Ja. Ja, das ist jedenfalls der ideale Prinzip von allgemeine Wohnungssektor hier in Kopenhagen. Jetzt kommen wir zu die Probleme, weil Eigentumspreise hatten so hoch gestiegen und jeder Investor in der Welt wollen sich gerne in Kopenhagen Stadtentwicklung machen, weil hier könnte man ordentlich Geld verdienen, weil die Leute, die kaufen Eigentumswohnungen morgen, Mittag und abends, das ist schon unser, ich sage nicht Pyramidespiel, Gott verbitte, aber das ist ganz normal für junge Pärchen, steigen ein und aus. Und nicht wie in Deutschland vielleicht, wo du bleibst da einmal. Und das ist sehr ernst. Also einmal hier, da spricht man über Dinner mit Freunden. Ah, hast du etwas Neues gekauft, Neuligen? Ja. Das ist so der typische Hobby. Ne?
Ja.
Das ist natürlich auch der gefällige, weil einen Tag muss das alles korrigiert werden, wenn das zu hoch zum Himmel geht. Leider, wie gesagt, der Grundstückspreise ist oft zu hoch und dann kommen die allgemeinen Wohnungsgesellschaften nicht durch mit ihren Konzepten.
Mhm. Ja.
Okay. Komplexes Thema auf jeden Fall.
ja, so ich sage, Sion ist riesiges Thema hier für Kopenhagen, auch noch zum Sichern, dass man bezahlbare Wohnungen für die normale Einkommen anbieten kann. Mhm. Kopenhagen hat schon seit 30 Jahren her, von dem Anfang von alles hier, die moderne Stadtentwicklung, gesagt, wir wollen keine London ausbauen hier, wo du auch noch Millionär müssen sein, um da zu wohnen. Mhm. Aber guck mal, wenn eine Durchschnittswohnung in Kopenhagen Kommune, 90 Quadrat, kostet 750.000 €.
Ja.
Dann hat wir schon dieses Problem. Mhm. Und dann fängt die normale Einkommen, die müssen die dann pendeln, eine Stunde weg und dann eine Stunde zurück täglich. Ja, eine brutale Realität. Der Eigentumsmarkt kann man schwierig kontrollieren.
Ja. Wobei ich den Eindruck habe, dass dann doch relativ viel gemacht wird. In Deutschland ist es ja so, wir hatten lange Zeit den sozialen Wohnungsbau. Dann gab es eine Phase, wo man gesagt hat, wir verkaufen ganz viel oder geben es dem Markt zurück. Und jetzt erst so langsam kommt irgendwie das Verständnis zurück, dass man wiederum mehr investieren oder mehr auch sich engagieren muss durch Regelungen und jetzt wieder eine andere Phase beginnt, hoffe ich zumindest. Und es wirkt schon so, als wäre Kopenhagen da aktiver.
Ja, also man muss erstmal verstehen, dass Kopenhagen 25, 30 Jahre her fast in die Pleite war.
Okay.
Und man muss ordentlich neu denken. Nicht nur Business as usual, wir müssen neu denken. Dafür hat die Kommune auch noch diese Stadtentwicklungsgesellschaft gegründet, das kapitalistisch Gedenkliche hätte.
Ja.
Und die waren extrem marktorientiert. Und bis heute sind das alles am meisten hier marktorientiert. Das ist der berühmte PPP-Modell, Public-Private Partnerschaft.
Ja.
Und man wird schon in die anfangen, vielleicht doch zu diskutieren, sollte man auch noch diese Modelle für die nächsten 30 Jahre nutzen oder was.
Ja.
Das ist natürlich ein schwieriges Thema. Der Grund, dass das passte so gut für Kopenhagen, waren eigentlich, dass die waren wie Berlin auch noch fast in die Pleite hier, aber man hatten endlose Arealen, also diese ehemaligen Industriearealen, die lag brack und das waren der größte Kapital und das könnte man kapitalisieren.
Ja.
So, das geht von die folgende Reihenfolge hier, dass man der Kommune plant mit Architekten diese riesige Stadtquartierer, dann bauen der Kommune erstmal der grüne Mobilität, das schöne Design Metro, investiert Milliarden und dann sind man fertig eigentlich zum Anfang zum den einzelnen Grundstücken zum Verkaufen zu einzelnen Investoren, Pensionskassen oder anderer, um der Investitionen in den Infrastruktur zum Refinanzieren, so dass quasi zum Null geht.
Ja.
Das sagt die einige Politiker hatten wir gehört, die hatten über der Kopenhagener Mirakel gesprochen, weil das kostet der Steuerbezahler kostet nicht. Das waren alles finanziert durch diese Modelle. Aber die Kritiker sagen natürlich, ja, alles hat einen Preis in der Welt und hier auch noch. Und das heißt, das landet auf schöne, viele, wunderschöne und sehr teure Wohnungen. Also hier könnten man, naja, sollten man nicht für Schweine, das, die Schweine fressen nicht Luxuswohnungen. Ich sage nur, hier gibt es unendliche Luxuswohnung. Ja, wenn da, das heißt alles Luxus. Und wenn Luxus, das ist zwei Dinge. Du hast direkt Wassersicht, das ist auch schön, wunderschön. Und die zweite ist, der ist teuer.
Ja. Ja. So. Das heißt, es ist aber zu erwarten, dass dann eben, wenn das finanziert ist durch die Investoren, dass dann hier diese Allgemeinwohnungen dann im Laufe der Zeit noch drumherum entstehen, sodass das für alle quasi lebenswerter Lebensraum wird.
Ja, das ist jedenfalls schwierig für diese allgemeine Wohnungsgesellschaften, um seine Projekten zum Durchführen. Ja. Wir sehen eigentlich hier ein bisschen weiter hier links, das ist die einzelne allgemeine Wohnungsprojekt hier in die erste Quartier, das man überhaupt gebaut hat.
Der weiße Bau, der...
Der Rote, ein der bisschen Rote. Weiter hier so, runter, ja. Relativ groß. Und einer der Gründe, dass das möglich war, war, dass der keine Wassersicht hätte von der Grundstück. Ja. Dafür könnte man eine billigere Preis auf der Grundstück anbieten für den allgemeine Wohnungsgesellschaft. Und man hat ihn dafür geschafft.
Ja.
Aber ein Projekt außer diese ersten so paar Hunderte hier ist vielleicht auch nicht so viel. Ich hoffe, je weiter man entwickelt Richtung Norden, je mehr von allgemeinen Wohnungsprojekten kommen der.
Das heißt, die da hinten, du zeigst es jetzt gerade Richtung vom Wasser hin, da sind eben noch Baugebiete, die dann eben im Laufe der Zeit... Ah, du hast uns eine Karte mitgebracht. Fantastisch. Ja.
So, wir sehen also die erste kleine Stück, wo wir heute sind.
Ah, wow.
Das über die letzte so fünf sechs Jahre, ja gerne, gebaut war. Wow. Und dann sieht man eigentlich, wie riesig das weiterentwickelt wird über die nächste halbes Jahrhundert. Ja. Und das finde ich auch eigentlich mutig, dass man so in der Zukunft reinguckt und baut so eine Stadtteil über halbes Jahrhundert.
Ja.
Und das muss natürlich robust sein, weil niemand kennt der Zukunft, der Ökonomie könnte sich auch noch verändern. Und dafür waren das auch noch den Masterplan waren dann auch noch gegründet auf relativ robuste und einfaches Elementen. Zum Beispiel eine, dass diese riesige Stadt-Landteil waren geteilt in kleinere und mehr identifizierbare Stadtquartiere, immer durch der Wasserkanäle.
Die Wasserflächen, die dann
Wasserkanäle, das trennt diese mehr human skalierte, identifizierbare Stadtteile. Ja. Dann war es noch ein Prinzip hier der Identität und Geschichte. Ja. Das heißt, dass man nutzt die alte Industriestrukturen, das hier sind. Smart Grid ist eigentlich, wie man integriert den grüne erneuerbaren Energie in der Stadtteil, weil man muss verstehen, um Kopenhagen zum sichern CO2-Neutralität, da muss die eigene Stadtteile auch noch mitspielen, weil der Heizungssystem hier ist basiert alles auf Fernwärme. Mhm. Kopenhagen hat 95% Verbreitung von Fernwärme, vielleicht noch mehr, 98, vielleicht eine der Städte Europa, wenn nicht der Welt, mit die größte Verbreitung. Das ist die gute Neurechten. Die schlechte Neurechten sind, dass Fernwärme sind keine CO2-neutrale Technologie, weil man brennt den Restabfall und da produziere CO2. Ja. Dafür muss man vor Ort in den einzelnen Quartieren noch innovatives Interfaces einbauen, um zum Sichern der Neutralität in den Quartier selber.
Ja.
Das heißt, man schafft den Schornstein zwar woanders hin und die Luft ist sauberer in den Wohnteilen, dennoch entsteht da ein Ungleichgewicht, weil es wird immer noch etwas verbrannt und dafür müssen dann die Wohngebiete auch mithelfen, das zu...
Selbst Energie letztlich erzeugen, weiß nicht, ob es da so eine Wärmepumpe gibt oder Solar oder irgendwas.
Ja, also innovative, ich bin sicher, das kennt man auch von Deutschland, wo zum Beispiel der Supermarkt bringt seine Überschusshitze von den Kühlern zurück zum Netz und so weiter und so weiter. Ja. Solche viele Interfaces muss man hier auch noch aufbauen. Dann gibt es auch noch den Konzept von Kopenhagen, blau und grüne Stadt mit Fokus Erholung. Blau ist natürlich Wasser und Grünflecken auf Land. Hier noch ein sehr wichtiges Prinzip, auch noch grüne Mobilität. Dann baut man dann der Metro Loop und das heißt, dass man hat maximum 5 Minuten von Metrostation zum Haus am Fuss. Mhm. So, du brauchst also keine notwendigerweise keine Auto, wenn du hier lebst. Du können jedenfalls hier gut leben ohne Auto, wenn man möchte. Und dann endlich auch noch als Ziel, als dieser muss auch noch CO2-neutral sein, als die Reste von Kopenhagen. Ja. So, diese 6 Grundpelen hier sind eigentlich, was Nordhafen daran basiert sind.
Das ist toll, weil es letztlich auch zeigt, dass Nachhaltigkeit am Ende auch eine bessere Stadt macht. Und nicht automatisch eine eingeschränkte oder mit Regeln versehene Stadt oder Stadtentwicklung, sondern es ist am Ende auch letztlich eigentlich für alle besser.
Ja, und das ist eigentlich also so Grund, Grundstrukturen, wo man, das ist eigentlich der Infrastruktur. Man denkt Nachhaltigkeit rein als eine quasi Infrastruktur mit diesen 6 Prinzipien. Wenn das mit Abfall geht, um überhaupt Abfallshantierung, hatten dänische Politiker neulich oder 15, 20 Jahren her in Brüssel gehört, dass die Dänen produzierten am meisten Abfälle Europa. Da war man nicht stolz darüber. Das kam wahrscheinlich von der Fernwärmetechnologie, dass die Dänen hatten falsch verstanden, dass das vielleicht doch gut war, Abfall zu produzieren, weil das sollte abgebrannt werden und kommen zurück als kochende Wasser. Ja. So könnte das natürlich nicht weitergehen. Und man hatten auch noch heutzutage oder seit einigen Jahren her den 8 Kategorien eingeführt, wo man dann den verschiedenen Abfallstypologien trennen. Was man noch macht dazu, ist solche lokale Wiederverwendungszentrums, dass man das ausgebaut wird, wo die Leute lebt. So früher, da hatten man solche Recycling-Centers außer der Stadt und man musste dahin mit Auto. Heutzutage können man vorbei gehen, wenn man jedenfalls sein Auto hier oben in Parkgarage nimmt.
So, das ist ein Parkhaus, ja. Stimmt.
So, wir sind in einem Parkhaus, wo man auch noch eine kommunale Recyclingstation auch eingebaut hat. Was man, cool. Was man Montag bis Freitag, 12 bis 18 Uhr und Samstag, Sonntag und Feiertage, 10 bis 16 Uhr, dann öffnet man diese kleine Bude. Ja. Ich denke, das heißt Tauschbörse in Deutschland. Ja, und das ist betreut die Herrschaften von unserer Abbrennungsanlage, der ARC, Amager Resources Center. Ja. Die betreut das hier und sichern, dass das gut läuft und ja, dass die Leute nehmen, was sie brauchen und nicht mit der Idee, um irgendwas zum Verkaufen, weil das ist nicht der Idee. Hier ist kein Geld involviert und überhaupt ist der Idee, um als Stadt um weniger Abfall zu produzieren, um zu sichern, dass die Sachen dann kriegt eine längere Leben. One man's trash, the other man's gold. Also diese Idee, dass was du nicht mehr brauchst, dann nimmt ich das doch, weil das funktioniert. Ja. Das muss natürlich in einer gewissen Zustand sein. Das können nicht eine Bein fehlen, der Stuhl oder so. Hier stellen die irgendwas rein über Nacht und dann nehmen die das nächste Tag weiter rein. Und natürlich Neugierige, die findet vielleicht schon irgendwas hier heute Abend. Hi! Und du auch. Was man sonst hier bringt, ist seine Textilien in dieser Seite. Der ist der Glas. Und man hat hier mit relativ begrenzten Designinvestitionen hier auch noch eine positive Interface hier eingebaut. Und ich finde
einfach
das
früheren verschiedenen sortierten Materialien. Ne? Also wir haben hier Flaschendeckel, Textilien von Glas und Stein. Und ja. Es geht so weiter. Ja. Ja.
Und mit, kurz mit Metalle.
Das sind C-Röhrchen, in denen halt Müll drin ist, aber halt sauber sortiert. Und
ja.
Dadurch wirkt es
sogar, die Dekoration sehr schön. Sogar dein Kind versteht schon, ah, Pappe muss denn da rein, ja. Metall muss denn da
das
rein.
Ist Kategorisierung.
Ach, und
das ist
sogar. Und Papier und Holz ja. Und
oh,
so
ist
weiter.
Das genial.
Wow. Und der ist eigentlich, also hier sieht man eigentlich ganz aktuell, also auch diese People-Centric, das, so dass die Leute auch noch Lust haben, da der Pappe, das sogar auf Englisch hier, Cardboard, und aha, Pappe, das ist so ja. Typen da, also die hilft ein bisschen mit.
Ja. Wahnsinnig cool. Okay, ich beschreibe das nochmal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer. Also wir sind in einem runden Gang und die Außenwände sind eben durch PVC-Röhren begrenzt und in diesen Röhren ist quasi kategorisiert Abfall, aber hübsch, guckt euch die Bilder an. Und da sind Fenster eingelassen, wohinter dann die Wertstoffbehälter sind, wo ihr euren Müll dann reintut. Und jeder versteht nicht nur durch die übersichtlichen Schilder, die sehr gut gestaltet sind, sagt der Designer, und gleichzeitig eben noch durch die Beispiele, die in diesen Röhren drin sind, versteht man sofort, welcher Abfall hier kategorisiert ist. Also ich finde es mega genial gerade. Es zählt nicht
kommen wir zu Holz. Es gibt eine kleine...
Super. Es gibt sogar eine kleine Bibliothek
mit Büchersammlung.
Also eine Bücherei mit
ja, zum Tauschen
Büchern, die man sich dann
ne?
nehmen kann. Ja. Und ja, steht bei uns in Supermärkten viel rum. Ja.
Aber so groß nicht?
Sehr, sehr cool.
So der Idee ist, das ist lokal und das ist eine positive Erlebnis und du könnten das vielleicht nicht täglich nutzen, aber einmal im Woche oder jedenfalls, wenn du deine Auto da oben in Garage jedenfalls nehme.
Wie du sagtest, wenn man gar kein Auto mehr hat. Also eine der Ideen hier dieses Quartiers scheint ja auch nach und nach zu sein, dass eben die Leute vom Auto weggebracht werden können, weil du sagtest, hier sollen ja genauso viele Leute wohnen, wie auch arbeiten können. Und wenn dieses 5-Minuten-Konzept, was im öffentlichen Nahverkehr vorhanden ist, das dann dafür sorgt, dass die Menschen im Grunde vielleicht sich wirklich überlegen, ich brauche gar kein Auto mehr. Und dann ist es natürlich super, dass ich auch sowas wie ein Recycling-Center direkt um die Ecke habe und ich nicht nach JWD rausfahren muss, um das halt zu entsorgen. Plus, es ist einfach so genial, dass es in einem Parkhaus ist, wo ich auch noch mein Auto abstellen kann, wenn ich doch mal was
Größeres
habe.
Oder Fahrrad, ne? Ist auch ein Fahrradparkhaus.
Es ist so, ja. Es ist so toll integriert und so gewissenhaft und gedankenvoll gemacht. Wahnsinn.
Der ist der neue Weg, um solche Mobilitätshops zu denken, wo man auch noch anderen Funktionen eindenkt. Hier ist ja auch eine Supermarket hier auf die Seite.
Ja. Ja.
Und wir könnten vielleicht noch, wenn ihr Lust hatten, mit die Treppe oben mit, zum Fitnessdach
ja,
ganz oben.
Ach ja, hier ist oben, das habe ich gesehen, ein Spielplatz,
genau.
Sportfläche. Ja, gern.
Genau, ja. Da hat man aktiviert der Dachterrasse oben.
Was ich mich gefragt habe, gibt es für diese Quartiere eigentlich eine Art von Farbpalette, die ausgehandelt wird und gesagt wird, weil ich sehe hier viele Rottöne, Erdtöne, ich sehe ein bisschen was Stahlblaues, doch hauptsächlich dominieren hier die rötlichen Farben. Ist das was, was dann so festgelegt wird und gesagt wird, hier versucht, weil es fällt mir in Kopenhagen gefühlt sehr, sehr stark auf, dass die Stadt ein einheitliches Farbkonzept hat und nicht so viele einzelne Gebäude, die irgendwie knallgrün, knallgelb oder so sind, die rausstehen.
In Nordhafen, das ist der Farbkonzept, dass quasi jeder Quartier dann eigene Farbe hat. Und die ersten Quartier, wo wir jetzt sind, hat dann, wie du schon bemerkt hast, rot als, okay. Als Charakter. Die nächste Stadtteil, das sehen wir schon hier, 300-400 Meter dieser Weg, dann hat mehr Sandfarben ja. Oder Beige und dann kommt die nächste Quartier mit noch einer anderen Farbe und das sind natürlich auch noch eine Strategie, wenn man so riesiges Stadtteil baut, dass das nicht alles der gleiche sind.
Ja.
Und da kriegst du wieder, nutzt der Farbe als Wayfinding oder hilft mit, wo wohne ich oder hat auch noch mit Identität von ja. Die einzelne Quartiere zu tun. Der Grund, dass diese ersten Teil hier rot sind, waren, dass das schon ehemaligen Industriegebäuden mhm. hier weiter diese Richtung sind und die waren alle mit rote Backsteinen. Mhm. Dafür ja. Waren das natürlich hier mit Rot zum Arbeiten. Hier zum Beispiel in der Parkhaus sehen wir hier die riesige Fassade, das dann natürlich auch noch mit roten Farben spielt.
von junge Architekten, Architekten entworfen und gewonnen, diese Wettbewerb. Das sieht man, der Cotin nutzen die für den öffentliches Treppe da. Und der Beton ist dann benutzt mit rote Pigmente drin, um auch noch eine rote Charakter zu kriegen. Und dann um zum Kontraste zum Anbauen, da hatten man mit die grüne Fassade dann arbeitet hier. Und dann hat man vielleicht auch noch eine gute so Verbindung zu diesem Mikropark, weil dieser Kleinpark quasi wächst auf die Seite oben und wird eigentlich physisch fast größer dadurch. Der Idee mit der Treppe ist eigentlich hier eine Joggingtreppe, also eine Laubetreppe.
Okay.
Das heißt, dass man drückt von hier und dann laufen man die 135 Stufen oben und da drückt man noch einmal da oben und da kriegst du deine digitale Zeit da oben. Das heißt, du kämpfst dann gegen deine eigene Zeit. Das ist eine persönliche Zeit, du kriegst. Und dann nächstes Mal kannst du versuchen, das vielleicht doch ein bisschen besser zu machen. Für Dänemark und Kopenhagen ist das spannend für uns, weil wir sind sehr flaches Topografie. Ja. Und hier kann man ein bisschen anders hier üben mit solche Treppen. Das ist schon ganz beliebt, würde ich sagen.
Also es ist Gamification im Stadtbild. Das ist ja schon sehr modern gedacht. Also krass, sehr schön.
Das hat zu tun mit, um zum Sichern und Einladen, auch noch zu einem gesunden Lebensstil und auch noch, dass dann das möglich sind, um Sportaktivitäten in der öffentlichen Raum zum Ausführen. Also wir könnten hier oben das anschauen.
Ja. Aber ich muss jetzt auf den Punkt drücken hier.
Ja. Wenn wir reinguckt, sehen wir schon, also überall ist den Autos. Wir hatten auch ab und zu schöne deutsche Autos, aber generell sind die den Autos ein bisschen bescheidener in Dänemark. Man muss immer noch erinnern, dass wir bezahlen 140% Luxussteuer auf Autos.
Ja.
So Autos sind schon eine teure Sache. Aber hier sind die parkiert. Von der Konzept, dass man politisch nicht mehr akzeptiert den Dominanz von Automobilkultur. Mhm. Man akzeptiert Autos, aber nicht den Dominanz in die Straßen und den öffentlichen Raum. Das heißt, in diese neuen Stadtteile können man also nicht mehr als halbe Stunde parken in die Straßen. Dann müssen man in einer von diesen öffentlichen Parkhäusern parken. Eurostadt, wo ihr schon war, da hatten die schon 9 Parkhäusern.
Ja, das war uns aufgefallen.
Gebaut, hatten ihr wahrscheinlich auch einige gesehen.
Ja. Ja.
Und jeder mit eigenen architektonischen Profile, weil dann sagt man das auch noch, da sind das markant, die Leute finden das. Und da hatten auch irgendwas eine qualitatives Erlebnis dazu.
Sie fügen sich auch gut ein. Es fällt auf den ersten Blick vielleicht gar nicht auf, dass es Parkhäuser sind. Es könnte auch leider weniger ein Wohnhaus sein, es ist einfach gut integriert.
Ja. Also das fällt mir auf, dass die Parkhäuser hier auch architektonisch gedacht werden und nicht reine pragmatische Nutzarchitektur sind, die halt mal eben so hingestellt werden. Hier ist, selbst in Parkhäusern ist hier ein Designkonzept drin.
Die sind alle prestigevoller Architektenwettbewerbs, Resultat davon. Und das ist jedenfalls der Chance auch noch für junge Architektenbüros zum Positionieren, die neue Ideen. Und die denken auch an, wie wird das benutzt, wenn wir weniger Autos haben. Ne? Also die hatten schon in der Grundstruktur solche Gedanken sich gemacht, so dass man auch quasi eine Flexibilitätsmöglichkeit für die Nutzungen für solche Strukturen hat. Mhm. So ein spannendes Thema ist der Mobilität natürlich und diese Parkhäuser sind ganz zentral in diese gedenklichen Modelle. Hier ist der Diagramme für wie man politisch dann denkt, Mobilität. Öffentliches Verkehr, schnellste von A zu B. Fahrräder, schnellste von A zum B. Autos, ja, ganz sicher. aber ist nicht basiert darauf und sind dafür vielleicht auch nicht der schnellste Methode. Ja, also, aber du kannst, wenn du unbedingt brauchst das, willst das, kannst du das. Aber die der Stadt und das Stadtteil sind nicht daran basiert.
Wir sind wieder bei Architektur für die Menschen und nicht für die Autos.
Ja. Genau, genau. Aber der ist schon möglich. Und natürlich könnten der Auto auch noch hin zur Wohnung, kurz der 30 Minuten, wenn du brauchst, für Großmutter oder neues Sofa oder was weiß ich. Aber du kannst das nicht parken über Nacht. So ist vorbei. Dann musst du also hier rein und du musst dafür bezahlen. Da bezahlt ihr für eine jährliche Gebühr und so weiter. Das ist als Gäste für 2 Stunden natürlich viel teurer, als wenn du da wohnt. Schon klar.
Wobei es in den Parkhäusern, wir waren nicht schrecklich teuer schieben. Also das Preisniveau ist ja eigentlich höher, aber das Parken erscheint fair. Andere Städte sind teilweise deutlich teurer, meiner
Erfahrung.
Ja. Das passt irgendwo, oder?
Ich denke, das liegt oft hier beim 5 Euro pro Stunde. Stadtnah. Aber das ist natürlich auch attraktive Locations. Da kannst du auch billiger finden, aber dann liegt das nicht mehr so gut.
Und wir waren jetzt in Eurostadt am Stadtrand, da waren es glaube ich 2 Euro, das geht dann da.
Ach so.
Oder 3, weiß
ich
nicht.
Ja, aber das ist auch nicht so direkt stadtnah.
Nee,
aber
man kann ja parken und reinfahren.
Ja.
Geht super schnell, finde ich zumindest.
Ja. Dieser öffentliche Zugang hier ist von 7 Uhr morgen bis 10 Uhr abend.
Ja.
Und diese Tür schließen zu abends. Man hatten gedacht, 24 Stunden rum, aber war es doch ein bisschen Probleme mit Vandalismus oder Jungs, das ein bisschen zu kreativ da oben war. Und da hatten man beschlossen, also am 10 Uhr zum Schließen.
Ja.
Ich denke, man braucht auch keinen Zugang da oben, 4 Uhr im Morgen. Was der Designmanual für den Investoren auch noch beschreibt, ist die Gründächern. So, die ganze Projekten müssen also Sukkulenten haben, oben, um das Wasser zum Auflaufen.
Ja.
Das ist natürlich ein Prinzip, das wir auch von Berlin gelernt haben, weil da hast du weniger Druck auf die Kloaksystem.
Ja.
Der Designmanual beschreibt auch noch, wie solche Carré-Blockstrukturen immer noch mit variierender Höhe gebaut werden müssen, sodass der jeden Treppengang seine quasi individuelle Höhe hat. Und dann kriegst du auch eine größere Variation. Aber immer quasi typisch für Kopenhagen diese Carré-Block-Struktur mit einer inneren grünen Innenhof, das mehr beschützt sind, jedenfalls gegen den Wind. Und dann vielleicht ein bisschen mehr urban auf die auswendige Seite.
Scheint auch so ein dänisches Ding zu sein, das ist jetzt hier nicht so zu sehen, dass viele Gebäude auch durchaus mal mit der Keilform arbeiten oder mit der Staffelung in der Höhe. Kann man in Eurostadt ja teilweise auch sehen, beim Eighthouse, das durchaus, um Licht und Zugang zum Licht zu bekommen, nicht einfach nur ein Kasten hingestellt wird, sondern nochmal eine schräge Struktur reinkommt. Ne?
Ja, also man versucht natürlich immer noch einige Projekte sind natürlich mehr visionär als andere. Ich denke am interessantesten, wenn Visionen mit Pragmatismus verbunden wird, und das ist vielleicht auch, weiß nicht, ob das eine dänische Sonderspezialität sind, aber pragmatisch, aber doch visionär. Also so findet man irgendwas, eine ideale Kompromisse, wie du beschreibst, eine Schräge. Ja. Oder da hatten doch einen Grund dafür. Und zum Ende akzeptieren Investoren auch noch damit. Und der Rahmenbedingungen ist dafür, wie zum Eurostadt, sind mehr experimentell orientiert, wo der Nordhafen ist ein bisschen strenger in seine Designmanuale. Man muss verstehen, wenn eine potenzielle Investor hier kommt, er oder sie wird natürlich herzlich begrüßt und ihr habt ein Interesse, irgendwas hier zu bauen. Ja, wir gucken auf die und die Grundstück da. Ja, gerne. Lesen doch erstmal diese Telefonbuchdicke Designmanuale mit so und so und so und hoch und Farbe. Also der ist wirklich,
dann bringt die das weiter zu ihren Architekten und da müssen die damit arbeiten. Und dann bringt die dann das Projekt zum Stadtentwicklungsgesellschaft. Wenn mehrere Projektgruppen Investoren interessiert sind, da kämpft die plötzlich. Wem könnten der beste Projekt anbieten? Ja. Und das setzt der Stadtentwicklungsgesellschaft in gute Zeiten zu sagen, mehr und mehr von ihr alle in schlechten Zeiten, da muss ich dein Projekt akzeptieren. Ja,
genau.
Weil, naja, aber der Boom geht weiter und man kann sagen, dass den Erfolg von Globalisierung von dänischer Ökonomie hält der Hand unter diesem Eigentumsmarkt.
Ja.
Weil dänische Firmen sind oft sehr erfolgreich global und die sitzen hier mit seinen Firmen und die einladen dann der globale Talent, die kommen hier und die kriegen seine hochbezahlten Jobs und die könnten den Wohnungen bezahlen und finanzieren. Ja. Und solange dieser Bedarf ist da, dann läuft das weiter.
Ja.
Wir sind natürlich extrem empfindlich in einer globalen Ökonomie und wir haben natürlich auch Ängste über was heutzutage passiert mit die alle Herrschaften da,
ja,
der Orange und der auf China und am schlimmsten natürlich der Mr. T,
ja,
nicht weit weg von uns, der Aggressor, so überhaupt, also als kleine offene Ökonomie, das extrem exportabhängig sind. Man sagt immer, Deutschland sind Weltexportmeister. Ich denke, die Dänen exportieren doch mehr pro Kapita als die Deutschen. Also jedenfalls, Export ist wichtig.
Ja. Ja.
So, wir sind unsere Wohlstand sind direkt abhängig von guten Bedingungen für eine globale Ökonomie.
Ja. Übrigens das Werke Engels, ne? Hauptquartier, also Headquarter.
Okay.
Neues Werke Engels Hauptquartier, ne? Headquarter.
Ja, ja, wir guckt an den und schöne Party da oben auf ihrem Dachterrasse. Ja, die hatten das selber gebaut, seine Hauptquartier. Auch ein sehr innovatives Bürohaus. Ich denke, 300 junge Architekten sitzen da und was designen die momentan? Wohnungen für Mars, wie man auf Mars in Zukunft wohnt. NASA, Amerika, ist eine ihrer Investoren, Bauherren, Entschuldigung. Toyota ist eine Bauherr, die bauen der Zukunftsstadt in Japan für Toyota, basiert auf grüne Mobilität, wie man in Zukunft in einer Stadt wohnt. Die hatten der Google Headquarter in Kalifornien gebaut und so weiter und so weiter. Diese globale, prestigevolle Firma, die kommen und liegt auf die Nähe hier, um bitte der Bjarke um Projekten für ihn, weil er findet der Weg zum Zukunft für ihn durch diese pragmatische, visionäre Zugang.
Ja. Und die bauen extrem viel. Das sind Jahrhunderte an Projekten inzwischen. Ich bin immer erstaunt, was alles passiert. Ich sehe es ein bisschen. Also es ist wirklich beeindruckend.
Die sind gebaut über 10, 15 Jahre und hat mehr als 600 Mitarbeiter global. Wow. Wahrscheinlich 8 Büros weltweit. Und sind natürlich erstaunlich.
Das ist auch Export, ne?
Aber das sieht man auch noch, wie man denkt, Design und Architektur als Exportmodelle.
Genau.
Wie für Deutschland ist natürlich ihren Juwele, ist ihren Automobilkultur, für gut und schlecht. Ich hoffe, gut. Oder, okay. unsere ist Design und Architektur. Ja. Das nimmt man extrem ernst. Durch einen spielerischen Zugang, aber serious play, also ein ernstes spielerischer Zugang. Ja. Ne? Und dadurch findet man den Weg für Innovation durch einen seriösen spielerischen Zugang.
Seriöse spielerische Innovation ist ein gutes Stichwort, weil wir sind mittlerweile, liebe Hörerschaft, wir sind auf dem Dach des Parkhauses angekommen. Und hier oben ist nicht einfach das oberste Parkdeck, hier oben ist einfach mal ein lebenswerter Raum. Nämlich hier ist ein Spielplatz und ein Aufenthaltsraum mit auch Schaukeln für durchaus erwachsene Menschen und kleine Sitznischen. Es ist einfach sehr schön hier oben. Ich habe gedacht, warum gehen wir jetzt auf das oberste Parkdeck hoch und gucken uns mehr Autos an? Nein, hier ist einfach mal wieder lebenswerter Raum für Menschen geschaffen und eben nicht weiterer Stellplatz für Autos. Sehr, sehr schön.
Ja, ich muss sagen, ich komme hier jahresrum. Auch Sommer und Winter ist viel los hier. Und viele, ja, beides Familien kommen, da kommen Fitnessclubs, da kommen ältere Gruppen, da kommen Kindergärten, kommen Schulklassen, also alle nutzen das oder viele nutzen das als Ausflüge, hier irgendwas zusammen hier zu arrangieren oder Sport zu machen oder was weiß ich. Also das Schöne mit dieser ist, der ist quasi unprogrammiert und da braucht man auch ein bisschen so selber der Ideen, wie man das überhaupt nutzt, was für ein Spiel, das man spielt. Ja. Das ist quasi Rahmen hier, Rahmenbedingungen. Und da könnte man selber mit seinen Ideen rein.
Beschreibe mal, hier sind so große Zahlen auf dem Boden und einige Markierungen. Ihr seht es gerade auf den Fotos, wenn Cornelis ein Foto vom Erdboden macht.
Kommt auch.
Cornelis
kommt
macht so
auch
selten Fotos von Erdböden. Ich prime ihn da drauf. Ja. Hier sind ein paar Sportgeräte und Hangelecken und Rails, auf den wahrscheinlich verrückte Leute mit Skateboard noch zur Not grinden würden. Aber das ist jetzt nur mein Gehirn, was daraus Blödsinn macht. Nee, also nicht nur ein Spielplatz für Kinder, sondern auch eine Art Trimm-dich-Pfad für Erwachsene und einfach auch ein Angebot wieder für die Stadtkultur, für Menschen, die hier einfach kreativ werden sollen. Also schön.
Es gab doch gerade eine Diskussion in Deutschland, dass Spielplätze umbenannt werden müssen in, ich habe vergessen was, aber es wurde auch jedenfalls diskutiert, Spielplatz klingt zu kindlich, es bräuchte einen neuen Begriff, damit auch ältere Menschen, also Jugendliche, Erwachsene, dorthin kommen, um diesen Platz als Lebensraum zu begreifen.
Ja, aber an allen Spielplätzen, die ich in Deutschland kenne, steht dran, Kinder älter als 13 dürfen diesen Spielplatz nicht mal betreten.
Genau, also das ist halt schlimm und hier ist es, glaube ich, anders.
Ja, hier ist der Idee, dass die drei Generationen spielen zusammen.
Ja.
Es ist nicht Besonderes für Kinder oder Eltern, das ist eigentlich für jeder. Dann muss jeder sich eine irgendwas Aktivität hier finden oder zusammen. Also man spielt zusammen. So. Hier sieht man auch schon, hier ist wahrscheinlich waren hier früher heute eine Sportsclub, die hatten hier, was ist der Tagesprogramm? Naja, 30 Pull-Ups, 40 Box-Jumps, 50 Sit-Ups, 60 Push-Ups. Das sieht man schon, die sind ernst. Ne?
Meinen das sehr ernst.
Und die waren hier. Und da war wahrscheinlich auch mit ein bisschen Musik und gute Tempo und so weiter. So, also viele kommen hier. Und auch diese Durchmischung von Generationen ist hier schön, finde ich.
Kannst du uns was, wo wir gerade so schön drauf gucken, zu diesen beiden Silo-Bürogebäuden oder was das ist, erzählen? Weil die haben wir eben schon von unten gesehen und uns gefragt, sind die komplett neu gebaut oder ist das auch eine architektonische Recycling-Variante von ehemaligen Speichersilos oder sowas?
Als eine die sechs Beine von der Entwicklungsmodelle hier waren, dass man übernehme oder transformierte die alte Industrieobjekten hier. Mhm. Und diese zwei Silos hier waren schon in, ich denke, 50er Jahren gebaut, um zum Speichern Zement für die dänische Firma Portland Zement. Dafür heißt das Projekt bis heute Portland Towers. Da hatten man dann in moderne Zeit, 6-8 Jahre her, auswendig ausgekriegt diese Bürovolumen rum und sogar Neulingen hatten deutsche Botschaft eingezogen.
Oh, okay.
Die sind in diese Ebene da, hier vorne und sind hier auch, finde ich, mutig eingezogen, weil deutsche Botschaft waren nebenan hier in einem mehr konservativen Quartier, der Österbro. Und die Beratungen aus Berlin, die waren interessiert in die neue Nordhafen. Und ich war auch einmal gefragt und ich sage nicht, das waren meine Wörter, aber ich habe jedenfalls gesagt, Deutschland muss doch mit uns in der Zukunft reingehen. Jedenfalls, man hatten in Berlin, im Außenministerium, die das die Botschaften weltweit betreut, den beschlossen, um hier umzuziehen. Und ich fand das mutig und richtig, hier zum Einziehen in so eine zukunftsorientierte Stadtteil. Und ich hatte auch noch neulich gefragt, der Botschafter, und hat mir auch persönlich gesagt, dass er war sehr zufrieden mit dieser Lage.
Ja, das wäre ich auch.
Ja. Kann ich verstehen. Ja, aber ich finde das mutig, dass man das beschlossen hat, weil die waren schon seit ewig in eine schöne, ruhige, konservative.
Es gibt einen gewissen Botschaftsstandard, wenn man so die Häuser sieht, auch in Deutschland. Das ist was anderes.
Ja.
Keine Villa, keine.
Genau.
Zäunung,
ja. Genau, das waren nur die Kompromisse hier, dass man nicht der deutsche Flagge akzeptieren könnte, weil das hauptsächlich eine Wohnungsquartier sind. Aber vorne auf die Eingangstür ist natürlich der deutsche Adler schon. Aber so ein
bisschen, haben sie bekommen.
So ein bisschen Kompromisse waren das hier. Hier zum Beispiel sehen wir auch zwei ehemaligen Silos. Die waren beide Speichern für Korn. Und da hatten junge Architekten auch noch entworfen. Wir sehen schon der Niveau, wo die Fenster drin sind. Das ist die originale quasi Speicher. Und da hatten die auswendig dann den Pergolas, Terrassen auf Ost-, Süd- und Westseite aufgebaut. Da kriegst du auch ein bisschen mehr so filigranmäßig Charakter von dieser. Und die anderen hier, das entworfen waren von Kobe-Architekten, das sehen wir auch noch in den Fenstern, die ehemaligen Betonstruktur von der historischen Silo. Und da hatten die dann große Fenstern ausgebaut und auswendig bekleidet mit Zink. Ja. Und der Grund, dass diese Balkonstruktur so eigenartig aussieht.
Es hat so einen polygonalen Stil. Ne?
Also das
so mit extrudierten Polygonalflächen, die eben dem Ganzen so eine, wie so eine amerikanische Stealth-Fighter-Maschine so ein bisschen. Also es ist halt durchbrochen, kriegt halt den Wind dadurch wahrscheinlich besser verarbeitet und sorgt vielleicht auch für weniger Geräuschentwicklung, vermute ich mal.
Hatten natürlich eine Grunddesign. Ästhetik hier sind immer funktionsbedingt. Und hier ist das um Schützen gegen der Wind. Ja. Der Mikroklima auf der Balkon ein bisschen zu verbessern.
Ja.
Und der Grund, dass man diese perforierte Metallplatte darum, wo man sitzt auf die Balkone, ist so auch zum Sichern ein bisschen so Durchsicht und auch noch, dass du ein bisschen mehr Licht reinkriegst in den Fenstern rein, weil bei uns ist Licht der Göttinnen. Da sitzt man, die Frau oder Herr da oben sitzen dann, der Junge, der König sitzen da oben.
Das Penthouse.
Der Penthouse.
Ja. Das sind auch spannende hohe Räume, ne?
Mit 8 Metern Höhe. Und ich denke, so eine Wohnung ist wahrscheinlich 200 Quadratmetern groß und hat natürlich auch schon seine Preise.
Das ist dann nochmal top, ne?
Ja. Das ist top. Das will man gar nicht wissen, was so kostet. Mit Morgensonne von Schwedenseite rein. Und es war eigentlich gedacht als ein öffentliches Projekt, aber man hat zum Ende akzeptiert, eine Privatinvestor hatten das mit den Architekten entworfen. Und der Kompromiss war dann, um einen öffentlichen Zugang zum neu gebauten Restaurant-Ebene da oben.
Ja. Okay, also ganz oben nochmal über dem Penthouse ist so ein Glaskubus und da drin ist nochmal ein Restaurant. Okay, verstehe.
Genau. Ja.
Aber dass das ehemalige Silos sind, das hätte ich jetzt im Leben nicht gedacht. Also das sieht wirklich nicht so aus. Also es ist einfach, wir waren im DAC, also im Danish Architect Center. Und haben uns da halt so ein paar von diesen Nachhaltigkeitsprojekten angeguckt, wie halt Baustoffe auch recycelt werden können, wie Gebäude transformiert werden zu neuen Nutzungsmöglichkeiten und sowas. Und das ist was, auch was für mich völlig neu war, zu denken, wir recyceln Architektur. Ne? Und jetzt, wo ich das hier in fertig sehe und weiß, da ist ein ehemaliges Silo drunter und du uns jetzt auch gesagt hast, achtet mal auf hinter den Fenstern, da sind diese alten Betonverstrebungen noch, die man halt sehen kann. Also völlig abgefahren, wirklich toll. Also ja, dass man das aus alten Silos machen kann, fantastisch.
Ja, ich denke, waren auch noch, hat einen Preis gekriegt als beste Transformation von einer Silo in Europa vor einigen Jahren her. Und das ist von der Kope Architekten in Worfen so, ja.
Ist das schwieriger, du als Architekt, ist das schwieriger, etwas Bestehendes neu zu machen oder sich was völlig Neues von Grund auf auszudenken? Oder sagen wir mal so, schwieriger ist vielleicht das falsche Wort. Was ist reizvoller?
Jedenfalls ist diese Rahmenbedingung, um irgendwas zu transformieren, der neue Realität, dass junge Architekten und Designern lernen müssen, weil mit der Klimakrise oder überhaupt um der Paris-Ziele zu entgegenkommen, da muss wir quasi weniger bauen oder mehr transformieren, was schon gebaut wird. So, das muss, da brauchten wir die besten Talenten für diese Transformationen. Ja. Und hier sehen wir also schon drei gute Beispiele. Ja. Vielleicht nicht perfekt, aber jedenfalls interessante Beispiele von Transformationen von ehemaligen Silos. Und ich denke, für einen Architekt bringt das schon eine Spannung, wenn du irgendwas an Grundstruktur hast zum Mitarbeiten und nicht notwendigerweise alles frei.
Das ist eine neue Disziplin irgendwo, ne, die man jetzt als Architekt dann quasi berücksichtigen sollte.
Aber das formt auch andere Kunst.
Ja, ja,
man kommt aus den Standards raus und muss sich anders orientieren und kommt auf Ideen, die man sonst nicht gehabt hätte.
Ja, Frage, weil ich bin Grafikdesigner und wenn zu mir jemand kommt und sagt, hier ist die Vorarbeit von jemand anderem, mach das besser, dann sitze ich meistens davor und denke mir, ich würde es lieber neu machen.
Ja. Jedenfalls, das ist die neue Bedingungen für die jungen Talente, dass die müssen mit solchen Projekten arbeiten und sichern, dass wir überhaupt weniger CO2 produziert, weil der Bauindustrie ist eine der größten Sünder, die bringt 60% von das gesamte CO2. So, da muss wir lernen, damit zu umgehen. Wie können wir das begrenzen? Ja. Weil wir können nicht ewig weitergehen mit unendlicher Betonproduktion.
Ja. Irgendwo muss man anfangen. Selbst wenn es nicht sofort alles umkrempelt, ist es schön, dass man hier schon einfach Ergebnisse sieht, von wo es hingehen kann. Und auch wenn es im Moment noch Wohnorte oder Büroorte für Botschaften und besser verdienende Menschen ist, sind es auf jeden Fall Pilotprojekte, wo man einfach Erfahrungen sammelt, ne, wie es einfach richtig in der Zukunft gehen kann. Ja. Also ich mag auch diese Dachkultur, Entschuldigung, ich bin jetzt wild, dass wir bei den Themen anspringen, diese Dachkultur, die sich hier auch so abzeichnet. Hier drüben sind Terrassen, hier oben, wir kommen gerade von dem Spielplatz wieder runter. Und es ist schön, dass die Dächer hier mitgenutzt werden und mitgedacht werden.
Ich danke dir fürs Schwärmen. Ich mache gerade die Fotos, kommen nicht zum Schwärmen. Aber
ja, es ist total beeindruckend. Ich überbrücke das. Du hast jetzt Raum, schwärme.
Ja. Nee, es ist total beeindruckend, wie auch die Perspektiven nochmal was verändern. Und wie viel Spaß diese Gebäude machen, auch gerade im Licht und mit der Umgebung. Das fehlen mir fast die Worte.
Ja. Wenn wir weiter rausguckt, wir sehen erstmal Schweden im Hintergrund, aber wir sehen auch noch die Bagger auf die Schiffe da. Ist die nächste Erweiterung von Kopenhagen sehr kontroversiell, ist der mittlerweile, wo man quasi eine neue Halbkreis rumbaut.
Eine künstliche Insel quasi.
Um zum eigentlich zu bauen. Hier ist der Nordhafen, um eigentlich zum Zubauen, um zum Sichern die Innenhafen von steigender Hochwasser. Ja. Generell steigt der Wasserniveaus und was noch ein Problem für Kopenhagen, ein riesiges Problem sind, ist die Novemberstürme, wo wochenlang Windrichtung von West so viel Wasser reinpresst in Öresund und zum Hafen. Wir hatten vor ein paar Jahren hier eine Situation, wo unsere spritneue Design City Metro City Ring 3 Milliarden Euro gekostet. Zentimeter waren zum überschwemmt werden. Das können wir natürlich nicht akzeptieren, dass hier das passiert.
Das hat mehrs Mal mit in New York passiert, mit Katharina und so weiter. Und der Strategiepolitische ist hier eigentlich, um der zum Zug bauen. Das ist eigentlich der quasi Venedig-Lösung, wo die eigentlich mit Deiche rum, aber hier baut man eine neue Stadtteil.
Das ist natürlich wieder eine tolle Kombination, Stadtteil als Schutz und als
Ja, es ist, genau, es ist auch wieder,
nur, weil das wäre jetzt meine Frage gewesen, aber du zeigst uns gerade im Bild, also es ist nicht nur eine Art Wellenbrecher, der nur für den Zweck des Abhaltens der Flut da ist, sondern es wird auch wieder Lebensraum, der genutzt werden kann von Architektur und Menschen dann wieder, ja.
Genau, und das sagt man dann, dass die ganze Erde, das kommen von der Bau, von den vielen neuen Metrolinien, diese Erde kommen hierhin, der Erde kommen natürlich auch noch hierhin zum Nordhafen, wo wir jetzt sind, so den Erde kommen immer traditionell in den Wasser und dann baut man dann neue wertvolle Landfläche, wo man dann den Stadt weiterbauen kann. Und die neue Halbkreis wird also hier dann gebaut, um quasi der Innenhafen zum absperren.
Also eine für unsere Hörerschaft eine vorgelagerte Insel vor den Halbkreis, also ein Halbkreis quasi vor die Rundung des Nordhafens, die dann eben als Abhaltung vor der Flut dienen soll,
genau,
mit Brücken verbunden
dann
wird.
Dann hatten du der Deiche, der Schleuse rum, sodass du die zwei Niveaus von dem Wasser hat. Eine permanente innere Hafenniveau, das man kontrollieren kann. Mhm. Und dann muss das Variierende hier draußen sein.
Also gleich mit einer Schleusenlösung damit. Okay,
ja. Und der Strategie Dänemarks, weil wir so viele, ist das 8000 Kilometer Küstlinien oder so irgendwas, ist jedenfalls enorm. Wir könnten nicht die harte Kante aufbauen wie die Holländern. Das ist zu kostbar. Wir sind auch nicht so viel wie den und wir wollen auch nicht diese Lebensqualität verstören mit die weißen Kanten, mit die Strände und so weiter überall in Dänemark. Und der ist auch der Konzept hier, dass das keine harte Kante hat, aber eine weiße Kante, wo die Wasser dann teilweise dann überschwemmt Teile davon.
So, dass man quasi Auslauf oder wie heißt es immer bei uns? Überlaufflächen, genau.
Ja.
Überlaufflächen schafft, durch die dann eben das
Und das sieht man auch in der Nordhafen hier. Hier hat man eine harte Kante für, das ist die sogenannte Cruise Liners mit drei Terminale hier. Eine harte Kante, das braucht man. Aber hier zum Norden wird eine weiße Kante, das teilweise auch noch dann überschwemmt werden kann.
Ja.
Also, und da kriegst du auch diese quasi belebte Qualität in solche Arealen.
Für unsere Hörerschaft, stellt euch das vor wie ein Schmetterlingsflügel, wo die ausgefächerten Seiten quasi so eingekerbt sind mit Halbkreisen. Dort ist quasi der weiche, gerade beschriebene Teil. Und die aufgespannte obere Teil des Flügels, der ist dann quasi die harte Kante, die gerade geometrische Kante, wo dann eben große Schiffe anlegen können. Das braucht man dann eben dort für den Verkehr. Ja, also auch wieder sehr schlau gebaut und geplant. Ja. Mit diesen Trennungen der Wasserflächen dazwischen, dass dann eben diese, also wir sprechen eben quasi von dem Punkt aus des Nordhafens, wo wir jetzt sind, fächert sich das eben nach oben auf und ergibt dann dieses gesamte neue Baugebiet, wo Kopenhagen quasi erweitert wird und dann eben noch diese vorgelagerten Halbkreis dann vor dem Nordhafen kriegt. Der wäre dann an welcher Stelle? Genau, also hier wird noch, genau, also dieser Schmetterlingsflügel würde quasi nach oben noch so ein Horn drauf kriegen. Guckt euch am besten das Bild an, dann versteht ihr es besser.
Der harte Kant ist unser Cruise Liner Terminalen 3 gibt es da. Auf Sommertage könnten wir bis 6 solche Monstons von Cruise Liners hier haben.
Also reiner Personenverkehr oder auch
Mit Tourismus.
Alles
Tourismus. Und Kopenhagen hat über 1 Million Eintagstouristen pro Sommer.
Wow.
Und wir sind vielleicht doch schon ein bisschen auf die Grenze. Ist eine Milliardenindustrie. So eine typische Sommertouristsaison, dann verdienen Kopenhagen 50 Milliarden Kronen. So, das ist, was ist das? Sieben und eine halbe Milliarden Euro in Tourismus. So, das ist schon eine wichtige Industrie.
und quasi auch kontroversiell mit so vielen von alleine diese Industrie. Hier vorne sehen wir die neue Vaporetto, den elektrifizierten Wasserbus, die gelbe hier, das fährt
ja.
Und verbindet den Nordhafen zurück zu zum Innenhafen Kopenhagens. Eine Stunde von Nord bis Süd. Eine schöne Fährt ist der.
Ah, schön, dass es Elektroboote sind. Ja.
Ja.
Ja, aber es ist ja auch irgendwo so ein bisschen ein Statement, dass Bjarke Ingels da sein Hauptquartier quasi genau in den Bereich, der flutgefährdet ist, im Moment noch hingestellt hat. Das zeigt sein Vertrauen in die Stadt, mag ich irgendwie, dieses Statement.
Ja, ja. Und das war auch immer der Idee, dass auf die Spitze, das sollten irgendwas mehr Spektakuläres ja. gebaut werden, wie zum Beispiel der Silo, der neu gebaute quasi Silo. Das sitzen dänische Berater und machen den Offshore-Windmüllenparks weltweit. Mhm.
Dann macht es Sinn, von dort aus so ins Meer zu schauen.
Ja, ja. Cool. Ist schon eine schöne Bürohaus. Man sieht die viele Büros, jeder seinen Tisch in jedem Fenster mit die schönen Ausblicke auf der Stadt und Wasser.
Hat so was von Fischschuppen, so die Außenhaut dieses runden Gebäudes, auf das wir gerade blicken, was eben das beschriebene neu gebaute Silo ist. Also es ist ein rundes Gebäude, was an der Spitze des Nordhafens dann eben steht.
Ja, und spielt eigentlich auch weiter als eine moderne Interpretation von einem Silo. Das ist eine moderne genau. Bürosilo. Ja.
Also wurden quasi historische Formen, die diesen Bereich, du sagtest ja, das ist wegen der bestehenden Gebäude, ist ja rot hier als Farbe gewählt worden. Plus es gibt halt noch dieses grau-bläuliche als Akzentfarbe. Und das greift dann diese Formgebung sehr schön auf. Ja.
Ja.
Auch hier wieder sehr gedankenvoll gehandelt. Also das ist etwas, was sich hier sehr durchzieht.
Zum Ende sehen wir schon, wir müssen auch nicht der Kunst vergessen. Hier hat die junge Architekten eingebaut ein quasi Bild von den Herrschaften, das
als Lochbild
historisch damals überhaupt diese Halbinseln gebaut hat. Der Halbinsel Nordhafen, wo wir sind, sind durch den Jahrhunderten aufgebaut mit Industrie oder Bauabfall. Und das sieht man eigentlich hier. So irgendwas, wenn wir in die Zukunft reingehen, muss wir auch immer noch erinnern, was kam vor uns.
Wo man
uns,
herkommt. Ne? Ja.
So, dass irgendwas eine Verbindung gibt.
Ich habe auf der Rückseite, wo wir eben die Treppe hochgegangen sind, habe ich das Wort Glücksstadt gelesen in dieser Wand. Da oben steht auch irgendwas. Das sind natürlich deutsche Wörter. Weißt du zufällig, wo das herkommt?
Ja, und sogar eine, muss man nicht diese Tage sagen,
so, okay,
eine
St. Petersburg-Platz.
Russische Stadt. Aber die ganze Städte hier, und wir waren schon früher auf Hamburgs Platz, ist eine Lübecker Straße und so weiter und so weiter.
Glücksstadt gibt es ja wirklich.
Deswegen.
Der Idee ist, dass diese ganzen Namen sind alle Namen und Orten, wo man mit Boote von hier hinfahren kann.
Cool.
Die sind alle mit dem blauen Element verbunden.
Verstehe.
Gut.
Ja,
das ist hier kurz. Das ist den kleine Kajak-Hotel, also für den Kajak-Verein. Die stecken der Kajaks da rein, hinter die Türen oder da.
Wir hatten gelesen, dass es hier auch eine Organisation gibt, die so Kajaktouren organisiert, wo quasi man kostenlos einen Kajak bekommt, wenn man mithilft, die Wasserflächen zu reinigen. Das gibt es hier irgendwie in der Innenstadt oder sowas. Fanden wir auch sehr, sehr interessant.
Ja, Green Kajak ist der Name.
Green Kajaks, genau. Das gibt es von vielen internationalen Städten. Also es ist nicht so eine reine Kopenhagen-Geschichte, aber das haben wir auch als
hierüber
kennengelernt.
Kopenhagen hat das quasi weiter exportiert, diese Idee. Ich weiß,
die kommt von hier?
Ja.
Das ergibt auch mal Sinn, dass es von hier kommt.
Ja. Aber man sind natürlich stolz, dass man weiter exportiert hat und diese Idee, der ist sogar in Sydney heutzutage.
Okay, gut, dass wir das festgehalten haben. Ehre wem Ehre gebührt. Also das freut mich sehr, sehr, dass
Kopenhagen
es von hier kommt.
Kopenhagen wollen gerne inspirieren der Welt. Der Idee um Kopenhagen als quasi Living Labor nach der Sustainable Development Goals, den SDGs, den Ziele von Vereinte Union beslossen hatten, das war nach der Krise, wo Kopenhagen der Gastgeber waren von der
Klimakonferenz,
COP, ne? Danke, in 2009.
Ja.
Und das war wieder eine Katastrophe. Hier waren betreut bei unserer damaligen blaue oder rechte Regierung. und man kam zum Ende ohne Resultat. Danach hatten Kopenhagen gesagt, okay, jetzt ist vorbei mit diesen vielen Reden, von jetzt handeln wir. Dann zeigt wir, wir sagen nicht, das ist perfekt, aber wir versucht diesen Weg zu gehen, um auch noch nicht nur der Lebensqualität zu verbessern für Kopenhagener selber, aber auch noch um den Welt zu inspirieren.
Ja.
So, ich fand das eigentlich eine sehr idealistische Zugang dazu. Und als Resultat, ja, man muss natürlich, die Dänen, die sind natürlich bescheiden mit diesen Preisen und jetzt wieder weltbeste Stadt und so weiter und so weiter. Man sind natürlich auch noch zufrieden mit dieser Anerkennung, dass das Stadtwirt anerkennt für seine Lebensqualität. Ja. Und man sagt, in eine globale Ökonomie bedeutet das auch noch viel für Kopenhagen, weil die vielen Firmen, das global arbeitet hier, die kämpft über das globale Talent. Und wenn du eine gute Stadt hast, dann ist das besser. Man sagt heutzutage, der Harvard-Professor, er sagt lieber Kopenhagen als London für diesen Grund. Man muss das auch nicht nur sagen, dass es nur schön und blaue Augen. Nee, wir sprechen über Geld.
Und, ja, klar.
Also um eine attraktive Stadt, weil dann kommen auch noch den Talent sagen, ja, das wäre schon irgendwas. Dieser Laborzugang, also auch noch, wo man fördert Innovation. Natürlich hatten wir auch noch Probleme als viele andere Städte. Wir sind keine perfekte Stadt, aber versucht doch, der Stadt in eine holistische Gedanken zu ausführen. Hier zum Beispiel der Copen Hill, da wären dann der Restabfallsmüll abgebrennt, kommen zurück in Rohren, in kochende Wasser zu den einzelnen Häusern.
Das ist Teil des Fernwärmesystems, was du ja erwähnt hast, genau. Das
genau.
Ist eine Müllverbrennungsanlage. Liebe Hörerschaft, da habt ihr schon in unserer Folge unsere Doppelfolge zur Architektur in Dänemark, da war Cornelis an Copen Hill und hat euch da sehr viel zu erzählt. Ein sehr faszinierender und auch wiederum krass designter Ort, der mit seiner Fläche obendrauf auch völlig neu gedacht ist, dass man da eine Sommerskibahn hat quasi, wo man auf Gras runterfahren kann. Ihr habt ja leider den Puff-Schornstein nicht bekommen. Den trauere ich ein bisschen nach der Idee.
Ja, man kann nicht alles haben in der Welt. Wir sind sehr zufrieden mit was wir da gekriegt hat.
Ja, ich wollte es nicht herabsetzen.
Ich weiß, wir hatten schon viel fokussiert auf dieser Ring. Ich denke, der Projekt ist wahrscheinlich ist viel mehr als der Ring auch noch. Und viele andere Ideen waren vielleicht auch nicht gebaut. Da war eigentlich eine Idee, um die ganze drei Fassaden zu begrünen, waren auch nicht durchgeführt.
Ja.
Was noch interessant wie die Restabfallsmüll kommen von die Häusern überall. Haben wir schon seit 40er Jahren in alle Carré-Wohnhäusern eingebaut. Und der Neue sind in Nordhafen und die neuen Stadtteile, dass der Restabfallsmüll in Rohren nicht nur zum Erdgeschoss führt, aber in Keller rein und noch weiter horizontal dann gesaugt wird zum dezentralen Punkten, wo der LKW kommt wochenlich mit einer quasi Röstel und saugt das wieder hoch.
Okay. Das kennen wir als Müllschlucker, aber als ein Konzept, das eigentlich aus den 70ern oder sowas stammt oder aus der Vergangenheit, was nicht mehr gemacht wird eigentlich.
Gut, die USA bauen einfach kleine Schredder in ihre Abwasserflüsse rein und kümmern sich um ihren Abfall.
Es wird nicht als nachhaltig oder besonders zukunftszugewandt verstanden, sondern eher so, wir haben das gar nicht.
Ja. Ach so, nee, das ist State of the Art, das ist eine schwedische Technologie von der Firma NVAC. Und die bauen das weltweit. Ich denke, das ist auch ein Beispiel für Kopenhagen, nimmt Technologie, das man findet in der Welt. Weil warum müssen wir alles selber ausfinden, wenn anderes gute Erfahrungen damit hat? Und da hat man gesehen, dass in große Stadtteile in Malmö und Stockholm, die waren erfolgreich mit diesem System. Und dafür hat man das auch noch hier übernommen.
Ja.
Ich denke immer auf die deutsche Automobilkultur. Die kriegt auch seine Teile von der ganzen Welt. Und dann wird das gesammelt dann in Deutschland. Nicht nur wenn produziert in Deutschland, aber gesammelt in Deutschland. Und so, dass auch viele von die Spacksteine kommen vielleicht auch auf Deutschland, was weiß ich. Oder, also so, aber ja. die Sachen wird hier gesammelt mit die beste Lösungen, beste Materialien und so weiter. Also, naja.
Ich finde deinen Vergleich mit der Automobilindustrie, das hat bei mir sehr geholfen, die dänische Architekturkultur zu verstehen, wenn man so möchte.
Das hatte ich
so nicht. Das ganze Land ist dann mehr, und insbesondere Kopenhagen ist sehr auf dieses, wie du es nanntest, Architekturexport fokussiert. Und wir haben halt als Menschen, das ist die Frage, haben wir mehr davon, dass schöne Autos durch Deutschland fahren oder dass schöne, nachhaltige Architektur mit Köpfchen rumsteht, in der wir als Menschen wohnen und leben wollen? Ich lasse diese Frage einfach mal unbeantwortet und stelle sie an euch, liebe Hörerschaft da draußen. Schreibt uns. Ich glaube, ich kenne eure Antworten.
Ja,
man merkt es, aber plötzlich, das wird rund. Der Gedanke, den du da gepflanzt hast, ist ein sehr schöner, eine Hilfestütze, die mir gerade hilft, etwas zu formulieren, was ich nur gemerkt habe, als ich nach Dänemark reinkam und insbesondere nach Kopenhagen reinkam. Und du hast dem jetzt ein Bild verliehen, was es mir hilft, das zu verstehen. Vielen Dank dafür.
Freut mich. Ja, den Jungs hier, die sind wahrscheinlich auch stolz über den Designkultur. Das ist irgendwas, man beschäftigt damit auf Familientisch für Abendessen oder in Schule und so weiter. So, da wird einer arbeitet in der Alltagskultur. So, die meisten hat schon eine Idee darüber, warum das ist oder was das ist oder... Ja, machen das am meisten gerne. Ist natürlich auch noch Streitpunkten, um wie das aussieht oder ob das zu viel sind oder zu wenig. Dieser ewige Bauboom, dass wir die letzten 30 Jahre hier hätte und das noch weitergeht, können man sich wahrscheinlich auch noch sich darüber kümmern. Bauen wir zu viel auf gleiche Zeit? Ist der Qualität wirklich gut genug? Machen wir eine neue Baukrise, wie schon damals in den 60er und 70er Jahren, wo man auch noch letzte Bauboom hätte? Das sagen die der Industrie, nein, wir hatten schon viel von damals gelernt. Alles, was wir eigentlich hier seht mittlerweile, ist basiert auf die Lichtbetons, präfabriziertes Element.
Fertigelemente,
das extrem erfolgreich sind. Die baut so eine Ebene in einen Tag.
Wow.
In eine Woche steht der Haus. Danach kommen dann der Rockwool, das ist auch natürlich ein dänischer Hersteller, der 250 mm Rockwolle, Glaswolle auswendig als Isolierung. Und dann zum Ende kommt typisch den Backstein. Dann sind man eigentlich fertig mit dem Haus. Man kommt den Fenstern rein und dann könnten den Handwerkern innen im Winter weiter abbauen, arbeiten. Und dann, wenn der Frühling und Sommer kommt, machen die das auswendig fertig. Mhm. So, dafür passt eigentlich diese Technologie wunderbar zu unserer Klimabedingungen. Das ist die gute Neurichten. Der schlechte Neurichten sind, dass es alles basiert auf Beton und sind wieder eine große Sünder von CO2.
Ja.
So, wir müssen auch noch hier lernen, mit anderen Materialien zu bauen, allerdings mit Holz auch noch. Und da hatten wir nicht so die größte Erfahrungen so in moderner Zeit. Oder doch von vielen von den alten Speichern, dass man weiter in die Innenstadt sieht, da findet man 300-jährige Speichern, dass alles, die konstruktive Elemente, alles mit Holz gebaut sind und dann bekleidet mit Backstein rum.
Mhm.
So, ich denke, eine intelligente Zugang auch noch zu Baumaterialien wäre unser Weg und passende auch noch für unser Klima. Weil mit Holz in unser feuchtiges Klima, der halbes Jahres lange Winterpause, also wir hier sagten, das wurde Luft ist sehr feucht und so weiter. Das ist schwierig mit Holz.
Ja, da fehlt noch was. Mhm.
Ja, dafür, wenn wir Holz nutzen, ist das typisch von der Tropen importiert. Mhm. Also Eisenholz mit einer hohen Ölwerte drin oder eine harte Holz. Diese Holzsorten können oft nicht schwimmen. Also die sind zu schwer und die könnten in unserem Klima überleben. Schwierige Klimabedingungen gibt es bei uns eigentlich auch noch. Ja. Das muss man nicht vergessen.
Extrem faszinierend, das Rundgang. Und ich glaube, wir haben auch ganz viel nochmal vertieft bekommen, was wir vorher nur geahnt haben, was wir vorher vermutet haben, was wir vielleicht so ein bisschen theoretisiert haben, ohne es genau zu wissen. Ja. Das hast du für uns nochmal so rund gemacht und so schön gemacht. Wir freuen uns wirklich sehr,
wir haben jetzt wirklich viele so Gedanken und Fragen, die wir in anderen Folgen hatten, haben sich jetzt quasi geschlossen und wurden beantwortet. Deswegen, das war eine sehr, sehr schöne Conclusio zu unseren vielen Fragestellungen, ja.
Okay, das freut mich
sehr, sehr schön.
Ja, das freut mich. Ja.
Was ich besonders mag, ist, dass du viele von gerade meinen so impliziten Annahmen, die ich so die ich wahrgenommen habe, dass du mir die bestätigt hast. Das freut mich sehr, dass ich da auf der richtigen, nicht weil ich recht haben will, sondern weil es mich freut, wenn Dinge kommunizieren. Ich bin halt Kommunikationsdesigner und ich finde es toll, wenn Dinge auch wirklich das ausstrahlen und das zeigen, was sie zeigen sollen. Und das ist toll. Das freut mich, wenn das funktioniert.
Ja. Okay, gut. Wir kommen auf gleichen Kulturkreis. Dafür denke ich auch noch als mit deutscher Hintergrund, da könnte man auch jedenfalls, wenn man will, kann man das auch noch gut hier verstehen, was hier los sind. Und wir haben auch noch allerdings unheimlich viele deutsche Beschlussträgern, das kommt nach Kopenhagen und wir sind froh darüber, auch noch immer mit Deutschland zusammenzuarbeiten. So, dafür war es auch eine Freude, mit ihr zu reden heute.
Ja. Danke.
Vielen Dank.
Zurückgeben. Vielen Dank, genau. Wir sind jetzt deutlich aufgeschlaut und wenn du nichts mehr zu ergänzen hast, was du unbedingt noch loswerden möchtest an unsere Hörerschaft, gibt es noch irgendwas, was du empfehlen musst, wo man dich finden kann, wo man euch finden kann? Wenn jemand nach Kopenhagen kommt, sich für eine Führung bei dir oder euch interessiert, sag doch gerne mal unserer Hörerschaft, wo man euch findet, wer sich auch mal für so eine Architekturrundführung hier begeistern kann.
Ja, also meine Firma Scale Denmark habe ich gegründet 15 Jahre her. Ich habe 10 Freelance-Guiding-Architekten mit verschiedenen Sprachhintergründe, Italienisch, Deutsch, Französisch und so weiter. Die sind alle Architekten, die arbeiten alle für Architektenbüros hier. Und wir betreuen dann Beschlussträgern, Investoren, Politikern und anderen hier auf Halb- oder Ganztagstouren. Ja. Wir sind ein stolzes Mitglied von Guiding Architects. Wir sind über 40 Partnern weltweit. Unser Netzwerk waren gegründet bei unserer Berlin-Partner Ticket B mit unserer Partner aus Barcelona. Und die hatten der Anfang zu unserer heutzutage Verein gegründet, damals, als gesagt, über 40 Mitgliedsfirmen weltweit. Ein tolles Netzwerk ist das. Wir treffen alle in Madrid im Februar nächstes Jahr. Wir treffen jedes zweites Jahr bei, die waren auch hier bei mir einmal. Das war auch viel Spaß. Aber herzlichen Willkommen wieder zurück.
Ja.
Jeder, das Lust hat, um Kopenhagen zu entdecken.
Links findet ihr auch bei uns bei schöne-ecken.de. Das heißt, wenn ihr euch da informieren wollt, alles, was Bo gerade gesagt hat, das findet ihr da auch nochmal. Und bleibt mir nur nochmal Danke zu sagen. Das war ganz, ganz toll. Und wir sagen an dieser Stelle dann Tschüss und bis zur nächsten Folge.
Tschüss. Ich bin total
Cornelis emotional ist
und
so viel Backstein.
Aber ich sage Tschüss, vielen Dank dir und es wird nicht der letzte Besuch sein in Kopenhagen.
Wir wollen uns auf Dänisch verabschieden. Was sagt man auf Dänisch zum Abschied?
Ja, farvel og tak.
Farvel og tak?
Ja.
Habe ich das gut gemacht?
Farvel og tak.
Ja. Tak for i dag.
Tak.